Helmer von Alder Kaas saß vor seinem Spiegel und strich mit der Bürste sanft über seinen blonden Schnurrbart. Er musste sich heute Nachmittag allein ankleiden, denn sein Diener Josef hatte sich frei gebeten. Der Bursche behauptete, verlobt zu sein und wollte den Weihnachtsabend im Kreise seiner zukünftigen Schwiegerfamilie verleben. Das auf korrekte Gleichgültigkeit stilisierte Dienergesicht unter dem Weihnachtsbaum, bräutlich, gemütlich, das war gar nicht auszudenken, gespenstisch. Während Helmer langsam fortfuhr, sich anzukleiden, überdachte er den Abend, der vor ihm lag. Er liebte es, wenn er in Gesellschaft ging, im Voraus ein wenig Regie zu spielen. Man legt sich das eine oder das andere gute Wort zurecht. Es ist nützlich, auch diese Dinge sorgsam zu behandeln, sonst wird das Gesellschaftliche trivial und wir mit ihm. Zuerst musste er zur Baronin Helene gehen. Was war diese kleine Frau mit den schillernden Augen und den winzigen Händen, die vor Erregung immer noch kühler als ihre vielen Ringe waren, was war sie für ein wunderbar überirdisches Wesen, stets bereit, mit ihm den Alltag zu verlassen, um sich in ganz seltene Gedankenfernen zu verlieren. »Sprechen Sie, Alder Kaas«, pflegte sie zu sagen, wenn sie beisammen saßen, »sprechen Sie von Ihren, wissen Sie, von den ganz großen Dingen. Mir ist dann, als legten sie den Arm um eine Taille und wir flögen weit fort, dorthin, wo eine fremde, kühle, überirdische Luft mir den Atem benimmt. Das macht mich schwindelig und glücklich.« Und dann konnte Helmer sprechen. Sie verstand ihn vielleicht nicht, aber das farbige Fieber ihrer Augen, die kühl erregte Hand, die sich auf die seine legte, der schwüle Orchideenduft, den sie an sich hatte, all das gab ihm etwas wie einen kleinen, überirdischen Rausch. Er wollte ihr ein Opal an einer dünnen, goldenen Kette schenken. Er musste dazu etwas sagen. Was denn gleich? Etwa, der Opal ist ein Wunderstein. Andere beten um das täglich Brot. Sie, liebe Freundin, beten, mein tägliches Wunder, gib mir heute. So gehört der Wunderstein zu Ihnen. Das klang zwar ein wenig süß, allein in solchen Lebenslagen müssen wir den Mut unserer Sentimentalität haben. Das war alles gut, nur war da noch der Mann, der gute Kurt, der mit seinen treuen blauen Augen Helene und Helmer, wenn sie sich zusammen in das Übersinnliche verloren, erstaunt, verlegen und ein wenig melancholisch ansah. Er störte nicht, aber er fiel Helmer auf die Nerven, wie alles, was nicht auf seinem richtigen Platz steht. Gleichviel. Später wollte Helmer zu Ebinghausens gehen, zu Verena. Dieses schöne, blonde Mädchen liebte ihn mit einer so andächtigen Liebe, dass ihre Gegenwart ihn mit einer köstlichen Feierlichkeit vor sich selber erfüllte. »Bei Ihnen, Verena«, hatte er einmal gesagt, »komme ich mir vor wie eine Kirche, in der ein wunderschönes Wesen betet.« Zuweilen allerdings hatte er bei Verena Lust, nicht mehr Kirche zu sein, sondern von ganz irdischen Dingen zu sprechen. Aber er fürchtete, ihre Andacht zu stören. Er wollte ihr heute eine Saphir schenken. Er konnte so etwas von einem Stück in Gold gefassten Himmel sagen oder Ähnliches. Nun, das würde sich schon finden. Mit seinem Anzug war er jetzt fertig und ging hinaus. Die Straßen waren leer. Bleich brannten die Gasflammen in der bleichen Winterdämmerung. Draußen in den Anlagen standen die weißen Bäume regungslos auf dem weißen Schnee. Und der einzige Ton war dort das leise Knistern des Frostes, ein Knistern wie das an einer schweren Brokatdecke. Helmer blieb stehen und sah empor. Die Sterne waren sehr hell und ihr Flackern und Blinzeln brachte ein wunderbares, reges, blankes Leben in diese Unermesslichkeit. Davon wollte Helmer sich ganz erfüllen. Es war so genussreich, sich da hinein zu versenken, sich gleichsam von der kosmischen Bewegung mit aufnehmen zu lassen. Es war, als öffnete sich hier auf der kleinen, etwas dunklen Erde weit ein Fenster und er konnte Weltraumluft atmen. Ja, sich fast als Weltkörper unter Weltkörpern fühlen. Helmer schauderte in sich zusammen. Die Weltraumluft war ein wenig kalt. Er schlug den Kragen auf und ging weiter. Aber doch sehr angenehm, dachte er, solche kosmischen Augenblicke. Schon deshalb, weil wir nach ihnen uns umso mehr auf das Allerirdischste, auf die Gegenwart einer schönen Frau freuen. Helene sprach auch immer so gern von Weltraum und sie hatte eine hübsche, singende Art zu sagen, »Ach, Aldekas, der Weltraum!« Noch vorigen Abend, als sie neben ihm am Fenster stand und zu den Sternen aufsah, stieß sie plötzlich das Fenster auf, hob die Arme empor, atmete tief und rief, »Ach, Aldekas, spüren Sie es! Spüren Sie es, wie das nach Sternen duftet?« Oh, eine wunderbare Frau, er freute sich heute recht auf sie. »Die Baronin ist im Boudoir«, meldete der Diener. »Im Boudoir herrschte Dämmerung.« »Nein, wir brauchen kein Licht. Gehen Sie«, rief Helene dem Diener zu. In dem unsicheren Schneelicht stand sie da, eine weiße, sehr schlanke Gestalt. Sie reichte Helmer ihre kühlen Hände und sprach erregt, hastig, als eilte sie einem Ziele zu. »Nicht wahr?« »Lieber Freund, so ist es besser in der Dämmerung, besser auch für das, was ich Ihnen zu sagen habe, denn ich habe Ihnen etwas zu sagen. Kommen Sie, setzen Sie sich.« Sie drückte sich in die dunkelste Ecke des Sofas, so dass Helmer sie kaum zu sehen vermochte. »Nun«, sagte er, »was ist es? Heimlichkeiten? Die große Mystik wird ja heute vertraulich, wird zu hübschen kleinen Heimlichkeiten.« »Ach ja«, meinte Helene, und es klang wie Ungeduld aus ihrer Stimme. »Kurt ist ausgegangen. Er ist heute so geschäftig. Den ganzen Tag baut er bei verschlossenen Türen an Überraschungen für mich.« »Der gute Kurt«, warf Helmer ein. »Gewiss ist er gut«, fuhr Helene fort. »Das ist es ja. Davon wollte ich sprechen. Ah, Aldekas, unsere Freundschaft, unsere Liebe. Ja, ich kann sagen Liebe, denn wir beide wissen, wie wir das Wort verstehen, war mir ein so hohes Glück, ein so heiliges Glück. Ja, aber Ihnen kann ich das sagen, denn Sie verstehen alles. Und was Sie verstehen, heben Sie so hoch empor. Aber sehen Sie, Kurt, der Arme, leidet. Er versteht Sie nicht, er versteht uns nicht, er ist eifersüchtig. Nein, nein, sagen Sie nichts, ich weiß, das klingt furchtbar hässlich. So etwas dürfte sich an sie nicht heranwagen, aber was kann ich tun? Der Schmerz dieses guten Menschen, mein Mitleid mit ihm, diese Eifersucht, das sind Dinge, die in unsere Freundschaft nicht hinein dürfen. Dazu ist sie mir zu heilig. Dazu sind sie mir vor allem zu groß. Und daher ist es wohl besser, ist es wohl würdiger, um seinetwillen, und ich habe es ihm versprochen, und vor allem um ihretwillen. Ihre Stimme hatte im Sprechen ein ekstatisches Schwingen angenommen, etwas wie eine andächtige Melodie. Jetzt hielt sie inne, als suche sie nach dem letzten, ausdrucksvollsten Ton. »Was haben Sie ihm versprochen?« fragte Helmer. Er dämpfte seine Stimme, aber es klang doch trocken und gereizt. »Sie sagten einmal«, fuhr Helene fort, »ach, das war so schön, damals verstand ich es nicht, jetzt verstehe ich es. Sie sagten, im Opfer werden nicht die Götter, denen wir opfern, sondern wir, die Opfernden, verklärt. Das ist es, Aldekas, was ich für Sie tun muss.« Beide schwiegen eine Weile und sannen in die Dämmerung hinein. Nebenan hörten sie kurze, geschäftige Schritte ab- und aufgehen. »Was soll nun geschehen?« fragte Helmer endlich leise. »Sie wissen es, lieber Freund«, erwiderte Helene ebenso leise. »Sie verstehen.« »Ich verstehe, dass ich gehen soll«, sagte Helmer. »Ja, Aldekas, gehen Sie. Gehen Sie. ihre hohen, schönen Wege weiter. Ich muss in mein kleines, gewöhnliches Schicksal zurück. Draußen auf der Straße blinzelte Helmer zu den Sternen auf, aber keine kosmischen Gefühle wehten ihn an. Er war ärgerlich. Also das Weihnachtsgeschenk für Kurt ist, dachte er, dass sie auf mich verzichtet. Dann ging er schnell vorwärts. Er hatte Eile, zu Verena zu kommen und sich an ihrer andächtigen Liebe aufzurichten. Bei Ebinghausens war es auch dämmerig, und hinter verschlossenen Türen hörte man geschäftig auf- und abgehende Schritte. Helmer fand Verena im kleinen Wohnzimmer einsam und müßig im Dunkeln sitzend. »Ah, Alnerkas«, rief sie ihm entgegen mit ihrer hübschen, tiefen Stimme. »Auf Sie habe ich gewartet. Kommen Sie, setzen Sie sich zu mir nieder.« »Das will ich«, meinte Helmer, »so neben Ihnen zu sitzen, gerade das brauche ich jetzt, nur das.« »Wie gut das ist«, fuhr Verena fort. »Licht lassen wir nicht anzünden, nicht wahr? Schon weil ich habe Ihnen nämlich etwas zu sagen. Und Sie wissen, ich kann mir das dumme Erröten nicht abgewöhnen. Und da ist es im Dunkeln besser.« »Also hier muss auch etwas im Dunkeln gesagt werden«, dachte Helmer, unangenehm berührt. Er bemühte sich jedoch, heiter zu sein. »Das wird Ihnen nichts helfen, liebe Freundin. Ich höre es an Ihrer Stimme, wenn Sie erröten.« Verena lachte, ein wunderlich erregtes, nervöses Lachen, das in einen tiefen Seufzer ausklang. »Ach, Alnerkas, wie schön wäre es, könnte es heute so wie immer sein. Sie sitzen neben mir und sprechen von den großen, wundervollen Dingen, von denen nur Sie sprechen können, und ich höre zu und wundere mich darüber, dass ich Sie fast verstehe. Aber Sie wissen, in Familien passiert immer etwas, so Familienereignisse und so. Ja, und so habe ich mich mit dem Vetter Alfred verlobt.« »Oh, wirklich?« stieß Helmer ein wenig heiser hervor, und er war zufrieden, dass es dunkel war, denn er fühlte, dass sein Gesicht sich wunderlich verzog. »Ach, bitte sagen Sie nichts«, versetzte Verena hastig. »Ja, ich habe mich verlobt. Die Eltern haben sich so darüber gefreut, und Alfred, der gute Junge, ist so glücklich.« »Aber Sie, sind Sie glücklich?« fragte Helmer, und es klang ordentlich böse. »Ich? Ja, natürlich bin ich glücklich«, erwiderte Verena langsam, und in ihrer Stimme klang ein leichtes Zittern, etwas wie ein feuchter, singender Ton. »Ich liebe doch Alfred. Man verbot sich und man ist glücklich. Das ist doch immer so bei Familienereignissen.« Helmer beugte sich nahe zu ihr hinüber. »Aber Sie weinen. Sie sollten nicht etwas tun, worüber Sie weinen müssen.« Verena versuchte zu lachen, jenes rührende Lachen der Frauen, die ihre Tränen verleugnen wollen. »Ach, lassen Sie mich ein wenig weinen. Es ist dumm, aber vor Ihnen schäme ich mich nicht. Sie sind groß und klug, Sie verstehen alles. Als Kind, wenn wir im Gebirge waren und ich mit meiner Mutter im Tale spazieren ging, dann sah ich hoch oben über uns auf den Bergen Leute gehen, unendlich hoch. Sie schienen zur Hälfte schon im Himmel zu stecken, und wenn ich das sah, fing ich an zu weinen. Ich weinte, weil ich nicht auch dort oben ging. Aber hätte ich dort hinauf sollen, so hätte ich mich zu Tode geängstigt, denn ich leide furchtbar an Schwindel. Aber so ist es immer. Ich muss etwas so stark bewundern, dass mir ist, als müsste das Herz mir springen. Und dann weine ich, vielleicht weil ich nicht auch so bin oder weil es mir nicht gehört.« »Verena«, sagte Helmer, und seine Stimme verlor ihre gewohnte schöne Haltung. »Sie weinen, weil Sie dort hinauf gehören. Mein Gott, Kind, tun Sie nicht etwas, worüber Sie weinen müssen.« Aber Verena sprach jetzt wieder ganz ruhig. »Nein, Alnerkas, ich bin glücklich, und vielleicht, weil ich verstanden habe, dass mein Glück gerade so ausschaut, habe ich ein bisschen geweint. Sie sagten einmal etwas Wunderschönes. Wie war das doch? Ach, was werde ich da doch gesagt haben, warf Helma müde ein. Er wünschte in diesem Augenblick, er hätte statt all seiner großen Worte etwas ganz Einfaches gesagt, etwas so Einfaches, wie Alfred, der gute, dumme Junge, es gesagt haben musste. Doch, es war sehr schön, fuhr Verena fort. Es war so schön, dass man ordentlich spürt, wie es einem zu Kopf steigt. Ich habe es in meinem Buch, in das ich all ihre Aussprüche hineinschreibe. Also sie sagten, erst wenn wir das Leben als Tragödie empfinden, hören wir die Harmonie heraus, die sieghafte Harmonie. Ja, Siegkraft war es. Also sieghafte Harmonie ist das Grundwesen jeder wahren Tragödie. War es nicht so? Gut, meinte Helma verstimmt. Man sagt so etwas einmal in einem besonderen Augenblick. In einer besonderen Stimmung hat das vielleicht einen Sinn, aber im nächsten Augenblick hat das wohl kaum einen Sinn mehr. Nein, nein, Aldekas, rief Verena, das dürfen Sie nicht sagen. Bitte, sagen Sie es nicht. Das ist immer und überall wahr und schön. Aber nun habe ich gedacht, habe ich begriffen, ich bin gar keine Tragödie. Ich bin nur so ein gewöhnliches, passendes Stück, in das junge Mädchen aus guter Familie hineingehen dürfen und in dem am Schluss sich alle verloben. Als mir das klar wurde, tat mir das ein wenig leid, tat mir das ein wenig weh. Und ich habe etwas darüber geweint. Aber das lässt sich nicht ändern. Alfred sagte vorigen Tag zu mir, du kannst tun, was du willst. Die Natur hat doch nur mich im Auge gehabt, als sie dich schuf. Nur mich, sagte der gute Junge. Er ist zu bescheiden. Verena hielt inne. Helma fühlte es wohl, dass er jetzt etwas sagen müsste. Etwas Schönes und Bedeutendes, aber ihm fiel nichts ein. Gar nichts ein. Ihn erfüllte nur ohnmächtiger Zorn gegen all die großen Worte, die er zwischen sich und diesem schönen Mädchen aufgetürmt hatte und die ihm den einfachen, geraden Weg versperrten, den der gute Alfred gegangen war. Jetzt beugte sich Verena nahe zu ihm heran. Sie legte ihre Hand auf die seine. Er fühlte die Wärme ihrer Nähe. Das Schneelicht erweckte bleiche Funken auf den Diamanten in ihren Ohren. Aldekas, sagte sie weich, aber Ihnen werde ich immer dankbar sein für alles, was Sie mir gegeben. Und später in meinem kleinen gewöhnlichen Leben werden so andächtige Stunden kommen, in denen ich daran denken werde, in denen ich das Buch mit Ihren Aussprüchen lesen werde. Und dann werde ich vielleicht wieder ein wenig weinen, wie damals als Kind unten im Tal, wenn die Leute über mir so sehr hoch auf den Bergen hingingen. So, und nun sagen Sie auch etwas Gutes und Freundliches. Was sollte er sagen? Er brachte es mühsam und gepresst zu etwas ganz Trivialem, wofür er sich selbst hätte schlagen mögen. Ich hoffe, ich wünsche Fräulein Verena, dass Sie recht glücklich sein möchten. Und jetzt denke ich, muss ich gehen. Ja, gehen Sie, mein Freund, erwiderte Verena herzlich. Ich höre, Alfred ist gekommen und so Familienereignisse und Verlobung und Weihnachtsbaum, das passt nicht zu Ihnen. Das ist zu eng, glaube ich. Also, dann leben Sie wohl, Fräulein Verena. Helma war aufgestanden und suchte im Dunkeln nach Verenas Hand. Da geschah das Wunderbare, dass sie seine Hand ergriff und sie einen Augenblick andächtig mit ihren heißen Lippen berührte. »Verena, Kind, was tun Sie?« rief Helma. »Lassen Sie mich, Aldekas, das tut mir gut«, erwiderte Verena. Dann war Helma wieder draußen, allein in der weißen Stille des Winterabends. Hinter ihm schnappte die Haustür ins Schloss. Diesen kurzen, trockenen Ton hatte er heute schon einmal gehört. Diesen Ton, der ihm ein spöttisches »Ab, ab« zuzuriefen schien. Unschlüssig machte er einige Schritte. Wohin sollte er gehen? Deine hohen, schönen Wege, hatte Helene gesagt. Wo waren nur heute Abend diese hohen, schönen Wege? Langsam ging er die Straße hinab. Er wollte in die kleine Weinstube. Dort würde es eng und warm sein. Dort würde die blonde Marie ihn empfangen mit ihrem runden Dorfmädchengesicht und dem breiten, unumwundenen Lachen. Sie würde bei ihm am Tisch sitzen und von kleinen, friedlichen Dingen sprechen. Niemand würde dort Opfer bringen oder heroisch auf ihn verzichten. Keiner würde dort seine großen Worte zitieren. Das war es, wonach er sich jetzt sehnte, denn es fror ihn bis in die Seele hinein. Die Weinstube war leer. Helmer war der einzige Gast. Nur eine Gasflamme brannte, der Raum war ein wenig überheizt. Die Stühle und Tische, Gläser und Flaschen standen da, wie in einem Wohnzimmer, das eben für den Festtag geordnet worden ist. Die blonde Marie empfing ihn. »Ach, der Herr Baron, wer hätte das gedacht?« »Ja, Marie, ich komme zu Ihnen. Ich habe gedacht, hier wird es am besten sein.« ich weiß«, meinte Marie, »der Herr Baron liebt es, wenn es still um ihn ist und er ungestört nachdenken kann.« »Ach, was!« sagte Helmer ärgerlich. »Ich will gar nicht nachdenken. Bringen Sie den Wein und setzen Sie sich zu mir.« Marie brachte den Wein, setzte sich, strich ihre Schürze glatt und sah Helmer mit den hübschen, hellblauen Augen ein wenig schläfrig an. »Erzählen Sie etwas, Marie«, sagte Helmer. »Ich? Ach Gott, was kann ich einem so klugen Herrn erzählen?« Sie legte die Hand vor den Mund und gähnte diskret. Helmer machte ein finsteres Gesicht. »Was sprechen Sie da? Übrigens habe ich hier etwas für Sie.« Er zog den Saphir und den Opal aus der Tasche und schob sie dem Mädchen über den Tisch hinzu. Das runde Gesicht wurde über und über rosa. »Nein, Herr Baron, das ist zu schön, das ist zu viel, das muss ich ihm doch gleich zeigen.« »Ihm?« fragte Helmer. »Ja, er ist gekommen, mich abholen. Wir gehen gleich miteinander fort, Weihnachten feiern.« »Ja, so«, meinte Helmer nachdenklich, »wer ist er denn?« »Er ist doch Schreiber bei der Rückversicherungsgesellschaft. Ich will ihn doch gleich dem Herrn Baron vorstellen.« Sie lief zur Tür, öffnete sie und rief, »Oskar!« Ein langer, schmaler Jüngling im schwarzen Gehrock mit glatt gebürstetem rotem Haar erschien und verbeugte sich zeremoniell. »Das ist er«, sagte Marie. Sie lächelte dabei befangen und strich leicht mit der Hand über den Ärmel des schwarzen Gehrocks. »Ich habe ihm viel vom Herrn Baron erzählt, aber jetzt müssen wir wohl gehen. Der Herr Baron will alleine sein, will nachdenken, aber wir werden heute Abend noch viel von dem Herrn Baron sprechen. Ach ja, Herr Baron ist unser Ideal.« Die hellblauen Augen schauten einen Augenblick andächtig zur Decke empor. Dann nickte Marie Helmer zu, nahm Oskars Arm und beide gingen hinaus. Wieder schnappte eine Tür ins Schloss. Helmer war wieder allein. Irgendwo hinter den verschlossenen Türen hörte er Kinderstimmen. Dort mochten sie wohl ihre Weihnachten feiern. Auf einem Stuhl am Ofen lag eine große gelbe Katze und schnurrte gleichgültig vor sich hin. Ihr ging es vielleicht wie ihm, sie passte wohl auch nicht zu den Familienereignissen und Weihnachtsfeiern. Trübselig goss er den Wein in sein Glas. Ideal, ideal, von dem ein Ideal sein kann kein Mensch leben.